Es gibt da eine kleine Verschiebung, muss ich vorausschicken. In euren lichten Leben steht, dass die Predigt über Sardes ist, Offenbarung 1, 3, erstes Kapitel und so weiter. Aber ich habe die Predigt aus Offenbarung 3, ab Vers 14 bis 22, die Gemeinde in Laodicea. Das Pamukkale erinnert mich an das, wenn wir da haben. Wir haben früher vom Bauern die Milch geholt, manchmal 10 Liter Kannen jeden zweiten Tag oder 5, ja, weil wir haben viele Leute gewesen. Okay. Und dann haben wir es natürlich gekocht und manchmal haben wir das Klopferli oder Schäberli vergessen zum Hineintun und dann fließt es so über, ja. Und es schaut dann so ähnlich aus wie dieses Pamukkale. Also, wenn ihr das in Kleinformat haben möchtet, dann müsst ihr zu Hause Milch kochen. Gut. Spaß beiseite, es geht um eine ganz wichtige, wunderbare, großartige Sache. Wir lernen unseren Herrn und Heiland Jesus Christus besser kennen und seine Geduld und unaussprechliche Liebe, die er zu uns hat und zu seiner Gemeinde und zu seinen Kindern. Ja, ich habe auch noch etwas vielleicht vorbereitet, nur zur Erwähnung. Ich habe mir aus Wikipedia das ausgedruckt. Es hilft uns, ein bisschen zu verstehen, wie Jesus Christus dann den Rat gibt und auf was er eingeht in dieser Gemeinde in Laodicea. Und zwar, es geht ja auch darum, dass die Gemeinde in Laodicea meint, sie ist sehr reich. Und diese Stadt war wirklich sehr reich. Der Hannes hat uns das gezeigt. Und auch Hierapolis und auch Kolossea. Aber in Wirklichkeit waren sie sehr arm, wenigstens die Gemeinde. Im ersten Jahrhundert nach Christus wurde Laodicea zweimal unter dem Kaiser Tiberius und Nero vom Erdboden schwer verwüstet. Er holte sich aber aus eigenen Kräften wieder. Sie haben dem Kaiser sagen lassen, wir brauchen deine Unterstützung nicht, wir schaffen das selber. Wir sind reich genug. Ja. Also rein ein Wiederaufbau. Allerdings 500 nach Christi ist sie dann zu der Bedeutungslosigkeit verfallen. Und Laodicea haben wir gesehen, Hannes hat dahin fotografiert, liegt 8 Kilometer von den Thermen von Hierapolis, heute Pamukkale. So lebt die Stadt von Kurgästen und Pilgern, die das heilende Wasser als heilig ansahen und wurden sehr reich. Durch die spezielle Zusammensetzung des Thermalwassers von Pamukkale wurde in Laodicea eine spezielle Augensalbe hergestellt. Auf das geht unser Herr Jesus auch ein. Eine bestimmte rote Pflanze, und das war mir ganz neu, eine bestimmte rote Pflanzenwurzel konnte mit diesem Wasser verdünnt werden und dann schwarze Stoffe purpur färben. Laodicea war bekannt für einen wunderschönen schwarzen Stoff, der dort produziert worden ist. Ja, aber eben nur in Schwarz, aber dann haben sie entdeckt, dass man das purpur färben kann. Und die Stoffe wurden zuerst oder früher durch die syrische Purpurschnecke gefärbt und das war sehr aufwendig und sehr teuer. Und dadurch, dass sie das so entdeckt haben, dass man das mit dieser Pflanzenwurzel und dem Wasser auch machen kann, sind die natürlich aufgestiegen und sind von daher nur mehr reicher worden. Diese Stoffe sind im ganzen Römischen Reich verbreitet worden, so dass Laodicea bald zur Purpurstofffabrik des Römischen Reiches wurde. Okay, auf das geht der Herr Jesus auch ein, mit den weißen Kleidern dann. Ich lese uns jetzt den Text aus diesem Sendschreiben, das der Herr Jesus persönlich an diese eine Gemeinde, also an 7 Sendschreiben, aber eben an diese eine Gemeinde in Laodicea. Und das ist sicher das schwierigste oder das schwerste Schreiben, das er an eine Gemeinde schreibt und schreiben muss. Aber er schreibt es, und das schicke ich gleich voraus, so wie es in Offenbarung 1, Vers 5 steht, er schreibt es aus Liebe zu den ihm, der uns liebt. Und diese Liebe gehört genauso der Gemeinde in Laodicea, obwohl sie so weit unten ist und so weit daneben. Ihm, der uns liebt und uns erlöst hat von unseren Sünden mit seinem Blut und uns zu Königen und Priestern gemacht hat vor Gott, seinem Vater. Ihm sei Ehre und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ja, und ich möchte zu Beginn auch noch beten, damit der Herr, damit wir das verstehen, was der Heilige Geist uns sagen möchte und was der Herr Jesus da schreiben hat lassen. Herr Jesus Christus, hab Dank für dieses dein Wort, hab Dank für diesen Brief, der uns zuerst einmal schwer am Herzen liegt, und hab Dank für deine Liebe, die wir da drin erkennen können, und für deine Fürsorge, für deine Geduld, für deine Ausdauer, für deine Langmut, für deine Hingabe, selbst in dieser Situation. Lob und Preis sei dir. Und du weißt, wo wir persönlich stehen, du weißt, wo wir als Gemeinde stehen, und ich bitte, dass du zu uns redest, zu mir redest, zu jedem Einzelnen redest. Du hast so Liebe zu uns, hol uns dort ab und mach uns das deutlich und hilf uns, den Weg zu gehen, den du vorschlagst und vorgibst. Amen. Amen. Ja, wir lesen Offenbarung 3, ab Vers 14. Und dem Engel der Gemeinde in Laodicea schreibe, das sagt der Amen heißt. Das ist ein Name. Sein Name, Amen, unter anderem, ja. Der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes. Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch warm bist. Ach, dass du warm wärest. Weil du aber lau bist und weder warm noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Du sprichst, ich bin reich und habe genug, brauche nichts und weißt nicht, dass du elend und jämmerlich bist, arm, blind und bloß. Ich rate dir, dass du Gold von mir kaufst, das im Feuer geläutert ist, damit du reich werdest, und weiße Kleider, damit du sie anziehst und die Schande deiner Blöße nicht offenbar wäre, und Augensalbe, deine Augen zu salben, damit du sehen mögest, welche ich lieb habe. Die weise ich zurecht und züchtige ich. Sei nun eifrig und tue Buße. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden habe und mich gesetzt habe, mit meinem Vater auf seinen Thron. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Ja, das ist dieses Wort des Herrn an die Gemeinde in Laodicea. Jesus, in jeder Gemeinde, wo es was zu loben gegeben hat, hat er gelobt. Wo eine Fehlentwicklung war, hat er es aufgezeigt. Aber immer hat er auch eine Lösung angeboten und einen Weg aus dem heraus. Und das gilt genauso auch für heute. Und das Tadeln war immer mit dem Ziel, die Gemeinde wieder auf guten Kurs zu bringen. Und ich denke, dass diese 7 Gemeinden auch gedacht waren, wie der Hannes schon angedeutet hat, irgendwie kirchengeschichtlich zu sehen sind, die Entwicklung in der Kirchengeschichte. Laodicea ist die letzte Gemeinde. Und wenn wir denken, dass wir in der Endzeit leben, dass das Kommen Jesu nicht mehr fern ist, dann müssen wir parallel sehen, dass Laodicea und wie die Kirche, die Gemeinde sich entwickelt, ähnlich ist, so wie diese Gemeinde dort in Laodicea. Jesus hat den Namen, wer spricht, es spricht Jesus. Er stellt sich als der vor, der das Amen ist, das heißt, so sei es. So ist es. Es gibt keinen in der ganzen Weltgeschichte, der so wahrheitsgemäß, so deutlich, so klar sagen kann, was wirklich ist. Was der Hintergrund ist, warum die Gemeinde so ist. Der die Gemeinde durch und durch kennt, der uns durch und durch kennt. Er kennt unsere Vorgeschichte, unsere Kindheit, er kennt unsere Versuchungen, er weiß, wo wir gerade drinstecken, und wenn er sagt, so oder so ist es mit dir, dann gibt es keinen Grund mehr zum Diskutieren, sondern das, was er sagt, ist auch über uns, ist hundertprozentig Wahrheit. Sein Urteil, das hält jeder Prüfung stand. Er hat keinen Aspekt irgendwie vergessen oder vernachlässigt. Wenn wir Zeugenaussage machen, so ist sie immer irgendwie doch einseitig, weil wir ja nicht das Ganze rundherum sehen, sondern wir sehen nur aus unserer Sicht. Und das ist eine begrenzte Sicht. Das ist vielleicht, das ist wahr, was wir sagen, bei einer Zeugenaussage hoffentlich, aber es ist nicht die ganze, das Ganze drumherum. Er ist allwissend. Engel sind nicht allwissend und Satan ist auch nicht allwissend. Und er ist der treue Zeuge. Er bleibt bei seiner Wahrheit, er verleugnet nicht. Und was er sagt, ist wahrhaftig. Auf ihn ist Verlass. Er lügt nicht, er verschweigt nichts, er lässt nichts weg, er ist auch nicht parteiisch. Er ist die Wahrheit in Person. Und wer spricht, nur mal, er stellt sich in mehrfacher Weise vor, er ist der Anfang der Schöpfung. Anfang der Schöpfung ist Jesus Christus. Er ist nicht das erste Geschöpf. Manche Irrlehrer haben das so hingebogen oder ausgelegt, dass Jesus zwar eine ganz besondere Stellung hat im Plan Gottes, aber er ist nicht gottgleich, sondern er ist halt das erste Geschöpf, das Oberste, das Vorderste und was er sieht. Nein, er ist der Anfang der Schöpfung. Alle Dinge, die geschaffen sind, sind durch ihn geschaffen. Und er ist nicht geschaffen, denn er ist von Ewigkeit her. Er ist der Anfang der Schöpfung. Der Ursprung, der Auslöser. Manche nennen ihn den Werkmeister, aber er ist noch viel mehr. Es spricht der Schöpfer selbst. Warum und mit welchem Ziel sagt Jesus solche scharfen Worte? Wer würde sagen zu dir, wenn du so weiterlebst, werde ich ausspeien, ja? Ausspucken? Jesus sagt es zu der Gemeinde, aber immer mit dem Ziel, wir wissen, wie er selber sagt, welche ich liebe, die weise ich zurecht. Und zwar, damit es nicht in den Abgrund geht, sondern damit es eine gute Entwicklung nimmt, damit am rechten Weg wieder kommen, in die Nachfolge und so weiter. Liebe, es ist Jesu Liebe, die nicht einfach zuschaut, wann die Gemeinde, die Kinder Gottes, ins Verderben rennen. Er ist nicht wie ein Reporter, der einfach schaut, wie wird die Entwicklung sein. Der greift nicht ein Reporter, aber ein Vater oder eine Mutter, die greifen schon ein, wenn das Kind am Herd greifen will oder auf die Straße laufen will. Ein Reporter macht vielleicht ein paar Bilder und hofft, dass er irgendeinen aufreißerischen Artikel platzieren kann in seiner Zeitung, sodass die Abonnentenquoten dann steigen. Jesus ist kein Reporter. Jesus ist der liebende Herr und Heiland seinen Gemeinden gegenüber, seinen Kindern gegenüber. Und das ist so faszinierend in diesem einen Brief, in allen Briefen, aber in diesem speziellen Brief. Denn er hat sich nicht zurückgezogen. Er verlässt die Gemeinde nicht. Er hat sie nicht aufgegeben, sondern er geht ihr nach. Wir lesen ja später dann, er ist schon vor der Tür. Den haben sie hinauskatapultiert. Der ist gar nicht mehr in der Mitte von der Gemeinde. Und die Gemeinde hat das noch gar nicht bemerkt. Die leben immer nur ihr Gemeindeleben. Die kommen zusammen, die singen, die haben irgendwelche schönen, wichtigen Veranstaltungen, sind angesehen. Und merken gar nicht, dass Jesus nicht mehr in der Mitte ist. Er muss sagen, ich stehe vor der Tür. Ich bin nicht mehr im Raum. Ja, und das ist ein furchtbarer Zustand. Aber Jesus will es nicht dabei belassen. Er liebt sie. Die Selbstsicht der Gemeinde ist eben folgende, dass sie sagen, ich bin reich. Ich brauche nichts. Wir haben alles. Finanziell geht es uns gut. Angesehen sind wir. Wir leben in dieser reichen Stadt, wir sind anerkannt, wir dürfen uns frei bewegen, wir ecken nirgends an, man nimmt uns hin. Wir lassen euch stehen, wie die anderen glauben, so sollen sie glauben, wir glauben so und so weiter. Also so eine Entwicklung hat die Gemeinde genommen und Jesus ist verdünnisiert worden. Nicht er hat sie verdünnisiert, sondern er ist stillschweigend hinausgedrängt worden aus der Gemeinde. Und das Ganze ist nur mehr irgendwie mechanisch, lustlos, abgelaufen, ja, ohne Begeisterung. Wie kann es überhaupt so weit kommen in einer Gemeinde, habe ich mich gefragt. Man muss natürlich bedenken, dass Die Gemeinde, so schreibt Paulus im Kolosserbrief, um diese Gemeinde in Laodicea hat er von Anfang an einen Kampf gehabt. Er selber hat sie nicht gegründet, die hat wer anderer gegründet. Jemand anderer hat die gute Botschaft dorthin gebracht. Leute haben Jesus angenommen. Leute sind gläubig geworden. Vielleicht reiche Leute auch und arme. Arme hat es in Laodicea nicht viel gegeben. Ja. Und schon von Beginn an, im Jahre 60 ist vielleicht der Kolosserbrief geschrieben worden, hat Jesus einen Kampf für die Gemeinde in Kolossee, für die Gemeinde in Laodicea. Ja, ein Kampf, da ist vielleicht sie der Gefahren heraufziehen, Druck von außen, der Reichtum, der die Gemeinde irgendwie verblendet, ja, der die Leute in falsche Sicherheit wiegt. Es geht uns gut, wir sind rundherum gesegnet, so schaut's aus, weil es uns so gut geht, ja. Und diesen Kampf hat er und seine Mitarbeiter um die Gemeinde in Kolosse und die Gemeinde in Laodicea. So steht es in Kolosser 4, Vers 12, beziehungsweise 2, Vers 1. Aber der Brief, den Jesus jetzt an die Gemeinde in Laodicea schreibt, der ist 30 Jahre später circa. Ja? Das heißt, vielleicht ist von der ersten Generation, die damals gläubig geworden sind, voller Flamme, Feuer und Flamme waren, schon ein Teil heimgegangen, gestorben beim Herrn. Und die Kinder sind so hineingewachsen in die Gemeinde, ja, sind da groß geworden, sind in die Kinderstunde gegangen, haben die Geschichten gelernt und machen immer mit Jungscherlager und was weiß ich was, ja, alles gute Sachen, aber haben nie eine wirklich persönliche Entscheidung getroffen, ja, haben nicht wirklich die Einzelnen ihr Herz geöffnet, so, und so ist vielleicht die zweite Generation jetzt am Ruder, die gar nicht bemerkt, sie sind christlich, aber sie sind nicht Christen im Vollsinn des Wortes. Und das ist der Punkt. Und christliche Sachen gibt es ja heutzutage viel. Und die Kirchengeschichte beweist, dass es Prunkbauten gibt und leere Herzen. Das will der Herr Jesus nicht. Dem sind die Herzen wichtiger als wie wunderschöne Bauten. Man hat ja in Laodicea, was ich das auch vielleicht noch kurz erwähne, interessanterweise, gerade vor ein paar Jahren Begrabungen der Universität Denizli unter der Leitung von Celal Simsek wurde eine der ältesten christlichen Kirchen freigelegt. Auf der Grundfläche von 2000 Quadratmetern wurden Reste von Mosaiken und Fresken gefunden, sowie Münzen, die auf das frühe 4. Jahrhundert datiert werden. Ein im Boden eingelassenes Taufbecken, das muss man sich mal angeschaut haben, bodeneingelassenes Taufbecken mit Treppenstufen an zwei Seiten ermöglichte Massentaufen. Also die haben durch Untertauchen getauft da noch, damals im 3. Jahrhundert, 4. Jahrhundert noch. Und wenn sie da viel bekehrt haben, sind sie reingegangen, einer Seite der anderen wieder hinaus. Das heißt, die Gemeinde kann durchaus eine sehr gute Entwicklung genommen haben, nach diesem dramatischen Brief, den Jesus ihnen schreiben lässt. Gut, also da ist vielleicht eine Generation herangewachsen oder die ursprünglich so begeisterten, berührten, veränderten Menschen, die Christen geworden sind, sind mit der Zeit immer lauer geworden, immer fader geworden und eben in einen Zustand gekommen, den Jesus anekelt. Ja? Hierapolis da hat es so diese heißen Quellen gegeben, wir haben es ja gesehen, die Römer haben das wunderbar verwendet, die haben schon gewusst, wo Senioren super baden können und sich erholen können. Ja, die haben das überall ausgenutzt in alle Länder und haben einen Blick dafür gehabt und dort hat es eben diese heißen Quellen gegeben. Laodicea selber hat kein gutes Wasser gehabt. Ich habe einmal wo gelesen, dass wenn Fremde das Wasser getrunken haben, das was in Laodicea gegeben hat, dann haben sie es gleich ausgespuckt. Die Einheimischen haben das nur eher vertragen. Ja. Aber so hat man 10 Kilometer oder 8 Kilometer weit ein heißes Wasser in Aquädukten herbeigeführt, beziehungsweise aus anderer Stelle, ich glaube Kolossea, hat man kaltes Wasser herbeigeführt. Nur auf dem Weg daher ist es irgendwie dann doch trotzdem lau geworden, aber wenigstens nicht mit diesem Geschmack. Und wenn Jesus sagt, wenn du doch heiß oder kalt wärest, sagt er zu den Laodicea, dann wäre ihm das lieber. Das heißt aber nicht, dass er der Meinung ist oder dass er damit sagt, wenn du begeistert wärst für mich, heiß, ja, glühend oder kalt, das ist dann gegen mich, sondern das heißt nur, heiß ist ein nützliches Wasser, kann man zum Baden, zum Waschen, zum Kochen verwenden und kalt ist nützlich zur Erfrischung. Das heißt nicht dagegen Jesus, dass man dagegen sein soll, dann ist man immer noch besser als wie die, sondern es heißt nur eine von beiden, aber nicht da dazwischen drin, und das ist ein Zustand, der ist ekelerregend. Okay, gut, Jesus schreibt diesen Brief und seine Sicht über die Gemeinde ist eben, du bist in Wirklichkeit, du begreifst es nicht, du weißt es nicht, du erkennst es nicht, aber du bist in Wirklichkeit elend dran und jämmerlich, trotz deines Reichtums. Du bist zu bejammern. Ja? Hast vielleicht einen Prunkbau? Die Gemeinde ist vielleicht gewachsen. Vielleicht hat dich der Bürgermeister eingeladen oder wie auch immer. Das alles zählt in den Augen Jesu nicht. Zählen dort, wie ist dein innerer Zustand? Bist du innerlich reich? Hast du Gold von mir gekauft? Ich rate dir, Gold von mir zu kaufen. Gold und Geldwesen hat in Laodicea eine große Rolle gespielt. Ich habe es auch erst vorhin vorgelesen und sie waren von daher reich. Dann hat auch diese Kleiderindustrie eine große Rolle gespielt. Und Jesus sagt, alle eure schönen Kleider, die bedecken eure Blöße, euren Zustand nicht wirklich. Da könnt ihr nur so viel anziehen und euch so schön schampern, wie es irgendwie kennt, aber vor mir steht nackt da. Ja. Eure Blöße, eure Vergangenheit, euren Zustand, den können nur meine weißen Kleider bedecken. Und dann sagt er nur die Augensalbe, das war auch ein wesentlicher Zweig, dort in Laodicea, im ganzen Römischen Reich, war diese Salbe scheinbar begehrt, ich war nicht dabei, und hat man natürlich auch ein gutes Geschäft gemacht damit, aber geistlich sehend, da waren sie nicht, da waren sie leider, sind sie blind geworden oder haben gar nie gesehen, da rede ich jetzt von der zweiten Generation vielleicht oder dritten. Und er sagt, kauft von mir. Jesus sagt nicht einfach, ihr liegt alle ganz falsch und mit euch ist nichts mehr, sondern er hat auch wirklich einen Weg aus dem Zustand heraus und das ist ja sein Ziel. Welche ich liebe, die weise ich zurecht, ich decke auf und weise zurecht, ich züchtige, steht in anderer Übersetzung, hat was zu tun mit einer Baumschule, die, wo man einen jungen Baum, der irgendwie verkrüppelt aufwachsen möchte, einen Pflock beisetzt, damit er gut, schön und gerade und eben brauchbar wächst im Sinne des Pflanzers. Ja, also er weiß zurecht, welche ich liebe. Er liebt sie, auch in dem Zustand noch. Jeder andere würde wahrscheinlich gesagt haben, tschüss, ade, ich habe mein Blut für euch gegeben, ich habe euch erkauft, ich bin am Kreuz für euch gestorben und jetzt habt ihr mir beiseite geschoben, jetzt bin ich weg, aber Jesus ist nicht weg. Er bleibt dort in seiner unfassbar großen Geduld und Ausdauer und Liebe. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. So ist der Zustand, er bleibt draußen stehen. Und er nimmt nicht einen Vorschlag an, ich habe einen dabei, nicht Vorschlag. Aber mindestens habe ich ein gescheites Montiersen dabei. Er bricht nicht ein mit Gewalt, Jesus bricht nicht ein mit Gewalt. Die Liebe lässt es nicht zu, sondern er klopft dezent und er ruft. Also in zweifacher Weise klopfen und rufen und werben um diese Gemeinde. Und wenn schon die ganze Gemeinde nicht umkehrt, dann wenigstens Einzelne. Ich stehe vor der Tür und klopfe an, wenn jemand, wenn auch nur einer da drinnen, der auf diesem abschüssigen Weg unterwegs ist, meine Stimme hört und dann die Tür auftut von innen. Jesus wartet, bis die Klinke gedrückt wird von innen. Jemand hat gesagt, das ist eine Tür, die außen keine Klinke hat. Ich weiß nicht, wieso, dass der Herr das so gemacht hat. Die letzten zwei Predigten haben wir jeweils eine Tür da gehabt bei uns. Ja? Der Martin, nicht der Martin Borobry, sondern da habe ich Blackout. Okay, und die von Schloss Klaus, die haben eine Tür daher gesagt. Ich habe keine Tür nicht mit, obwohl es da eigentlich um eine Tür geht. Aber es geht um eine andere Tür. Und das ist deine und meine Herzenstür. Ja, die kann ich nicht da herstellen. Die ist da drin. Selber muss man sie öffnen. Wenn jemand meine Stimme hören wird, wenn du was spürst in dir, wenn du ein Anklopfen vernimmst, und ich kenne ja deinen Zustand nicht, ich weiß nicht, wie es dir geht und wo du stehst, wenigstens nicht bei alle. Und wer aufmacht, zu dem werde ich hineingehen. Also er ist bereit hineinzugehen, nicht um aufzuräumen, um niederzumachen, sondern und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Er will mit uns Tisch, er will mit dir, mit mir, mit uns als Gemeinde eine intensive, innige, liebevolle Tischgemeinschaft halten. Abendmahl, das sagt was aus, ja, mit ihm halten und er mit mir. Und dabei, das ist sein Ziel und dabei soll es bleiben. So eine Liebe, ich kann das gar nicht beschreiben, ich kann das nicht erfassen, ich kann das nicht, wie der Herr Jesus so mit so einem vollen Herzen nur auf diese Gemeinde zugeht, um sie wirbt. Das ist wirklich, es gibt keinen Vergleich dazu. Es ist eine gute Botschaft, es ist eine wunderbare Botschaft. Es ist einfach in einer Gemeinde, wo wirklich alles gut läuft, da zu loben und sie gern zu besuchen und dort zu sein. Jesus bleibt da bei der Gemeinde, wo er keine wirkliche Nummer mehr ist. Ja, er bleibt dort und wartet auf den Eintritt. Das wird nicht immer so sein. Ich werde dich ausspeien. Er hat die Gemeinde noch nicht ausgespielt. Er klopft noch, er wartet noch vor Laodicea. Aber das Ich werde dich ausspeien, sagt schon ein Zeitpunkt, wo etwas geschehen wird, was dann nicht mehr umkehrbar ist. Ja. Dahin will er nicht, dass er kommt. Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen. Er konnte ja denken, okay, danke, jetzt haben wir einen, der klopft. Wo ist Jesus in deinem Herzen? Drin oder draußen? Ich kann dir sagen, wo er sein möchte. Drinnen. Und ich weiß, was er möchte, Abendmahl mit dir halten. Ja. Zeit und Ewigkeit. Ja, und wenn er draußen sein sollte, dann, das ist die Gelegenheit, es ist der Tag des Heils. Mach auf. Es sind vielleicht welche da, die haben den Schritt noch nicht so gesetzt, die haben das noch nicht so gesehen. Vielleicht sind es Kinder, die da mit den Eltern dauernd mitkommen, schon 20 Jahre alt sind, aber nicht innerlich ein bewusstes Ja gesagt haben, nicht Jesus eingeladen haben. Gut, Jesus sagt, wer überwindet, was wird mit dem sein? Wer diese Tür auftut? Sie überwindet, die Klinke zu drücken. Sie überwindet, den Stolz abzulegen. Buße tut, seine Sünden bekennt, Jesus hereinbittet. Was wird denn sein, wenn er in so einem Zustand wie Laodicea war? Wird er dann sagen, mit Ach und Krach kommst du nur in den Himmel. Ganz hinten, in der Winkel, mit schlechter Sicht, an den Stehplatz. Das kriegst du noch. Ja? Sei froh und dankbar. Nein, was steht da? Wer überwindet? Wer den Weg geht, wer auf mich eingeht, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen. Das ist ja nur mal unfassbar. Ja? Mit Jesus am Thron sitzen. Wie stolz sind die Kinder? Früher hat man das bei uns gemacht, wir haben es auch noch manchmal gemacht. Wenn sie beim Papa vorne im Auto mitfahren haben dürfen. Oder gar, wenn wir mit einem Schiff unterwegs waren und das Kind hat beim Kapitän einmal beim Ruder ein bisschen dran dürfen. Oder andere haben das erlebt, dass sie ins Cockpit von einem Flugzeug hineinsitzen dürfen haben und den Steuerknüppel einmal berühren haben dürfen. Jesus sagt, wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wo das ganze Universum von dort aus gesteuert werden. Die Galaxien werden verschoben, die Wolken, der Wind, das Meer, alles. Die Schaltzentrale. Auf seinem Thron zu sitzen. Laodicea. So weit unten. Und so hoch hinauf. Das Güte und Gnade. Das reiner Liebe. Wie ich auch ich überwunden habe und mich gesetzt habe mit meinem Vater auf seinen Thron. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Ich denke, es gäbe noch mehr zu sagen. Aber der Geist Gottes hat gesprochen zu Laodicea. Der Geist Gottes hat gesprochen zur Gemeinde, hier. Der Geist Gottes hat zu dir gesprochen, zu deinem Herzen. Ja, und jetzt ist die Frage, und was ist deine ganz persönliche Reaktion? Er lohnt dich ein. Er lädt ein. Und er kommt herein. Wann er noch nicht herinnen ist. Wann er herinnen ist, jubiliere, danke Gott. Wir sind geschaffen zu seiner Ehre, haben wir gesungen. Er hat uns zu Königen und Priestern gemacht vor seinem Gott, hat er am Anfang sagen lassen, den 7 Gemeinden. Das ist unsere Bestimmung. Er kommt herein und er will uns formen und weiter formen. Wir sollen in diesem Prozess, möchte er uns haben und da wollen wir drin bleiben, da möchte ich drin bleiben. Ja, eins weiß ich, wer immer die Tür seines Herzens öffnet und Jesus herein bittet, erlebt mit ihm innige Tischgemeinschaft, Vergebung, Neuwerden, eine neue Ausrichtung, eine neue Grundlage, einen neuen Weg, eine neue Bestimmung. Lob und Preis sei ihm. Ich bitte euch aufzustehen zum Gebet. Ich möchte nur danken. Herr, ich möchte danken für dein Wort, das du zu Laodicea sagen hast lassen. Ich möchte danken, dass du Gemeinden und Menschen, die Christen, die weit unten sind, wieder heraufholst und heraufholen willst, die anbietest. Lob und Dank sei dir. Es ist so eine unfassbar große Liebe, die wir da an dir sehen. Ich habe keinen Vergleich. Herr, hab Dank und hilf uns, auf das zu hören, was du uns jetzt persönlich gesagt hast und das umzusetzen, denn die Schritte zu setzen, den Weg mit dir und an deiner Hand zu gehen. Danke für dein Klopfen, danke für dein Reden. So segne uns, Herr. Amen. Amen.